Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Eine Medizinstudentin wird Teil eines Teams, das an der Zukunft herumexperimentiert, und irgendwann muss sie sich dann zwischen zwei Seiten entscheiden. Das ist die Grundlage für die neue deutsche Serie Biohackers, die heute auf Netflix startet. Hier ist ein Ausschnitt.
Synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Das ist nicht nur die Zukunft der Medizin, sondern der Menschheit. Es ist unsere Verantwortung, die Welt der Zukunft zu gestalten.
Was macht ihr sonst noch hier?
Sachen, die man in der Uni nicht machen darf.
Was weiß ihr eigentlich von unserer Arbeit?
Nichts.
Biohacking ist das Stichwort. Es bedeutet, die Biologie zu hacken, also ähnlich wie bei einem Computer, zum Beispiel auf das Innerste des Menschen zuzugreifen oder auf Pflanzen oder auch auf Tiere. Das geht zum Beispiel durch Gentechnologie und ist im Endeffekt nichts Neues. Es wird schon seit vielen Jahren gemacht. Es muss auch gar nicht so dystopisch sein, wie gerade gehört. Es geht auch von zu Hause aus oder es geht auch bei BioKitchen. Das ist das erste öffentlich zugängliche Biotech-Labor Deutschlands. Und Rüdiger Trojok, der ist der Leiter. Guten Abend.
Guten Abend,
Herr Trojok, Sie konnten sich diese Serie ja schon anschauen, Biohackers. Die Macher haben sich da auch von ihrer Biografie inspirieren lassen. Erkennen Sie Ihr Leben wieder?
Nee, nicht so wirklich. Nee. Also es ist so, außer der Ort Freiburg, in dem es spielt, wo ich studiert habe, gibt es eigentlich gar keine Parallelen. Aber es ist trotzdem schön, einmal wieder zum Freiburg zu sehen. Ich war schon lange nicht mehr da.
Man muss auch die positiven Aspekte sehen. Aber das heißt, das Biohacking oder Biohacking ist wesentlich unspektakulärer?
Ja, also so actionreich und dramatisch, denke ich, ist es in den meisten Fällen nicht. Also in der Serie wird da schon ein bisschen weit ausgegriffen. Ne?
Wie ist es denn bei Ihnen im Biohacking-Labor?
Also wir dürfen in Deutschland keine Gentechnik machen, zum einen mal. Das ist von Gesetz wegen nicht erlaubt. Und was man machen kann, ist halt diagnostische Sachen. Ein bisschen einfach Natur verstehen, ein bisschen experimentieren, rausfinden, was man machen kann mit der Technologie. Ich meine, da bewegt sich ziemlich viel. In den letzten 20 Jahren hat sich das Feld wesentlich schneller entwickelt als die Computerwissenschaften im Vergleich. Und das macht es schon sehr spannend, da dabei zu sein.
Haben Sie ein konkretes Beispiel, was Sie da gerade machen?
Privat beschäftige ich mich mit Bakteriophagen. Das sind Viren von Bakterien, mit denen man therapeutisch arbeiten kann. Also man kann ja sich Bakterien mit Bakterien infizieren und man kann mit diesen Viren, die Bakterien befallen, diese Bakterien dann bekämpfen. Also quasi der Feind meines Feindes ist mein Freund Logik. Und das ist das, womit ich mich ausführlich beschäftige. Und in der Hoffnung, dass man damit dann therapeutisch in Zukunft arbeiten kann. Das wurde übrigens auch schon vor 100 Jahren gemacht. Also neu ist das eigentlich auch nicht. Das wurde vor allem in der Sowjetunion entwickelt. Und jetzt haben wir aber neue Technologien, mit denen man darauf zugreifen kann. Man kann das Genome lesen beispielsweise. Man kann Phagengenome sequenzieren und dann am Computer lesen und dann hoffen, dass man damit dann noch mehr anstellen kann als bisher.
Sie haben auch ein Buch geschrieben, das heißt Biohacking, Gentechnologie für alle. Kann das wirklich jeder machen?
Es kommt drauf an, was, ne? Also was man machen will. Also jeder kann DNA extrahieren aus fast jedem und allem, was um einen rum so lebt. Das ist eigentlich ganz einfach. Also das einfachste Experiment, das kann man mit ein bisschen Wodka, kaltem Wasser mit Eiswürfeln drin und Salz machen und Seife, indem man die zum Beispiel Zwiebelzellen auflöst und dann die DNA aufschwemmen lässt. Und dann sieht man eben die DNA-Fäden in der Flüssigkeit in seinem Cocktailglas. Also das ist die einfachste Version, um sich mit der Materie zu beschäftigen. Aber es geht natürlich auch beliebig kompliziert. Und das kann man nicht alles zu Hause machen, das ist klar.
Wir haben jetzt eingangs schon über die Serie gesprochen. Das ist ja sehr dystopisch da. Da geht es auch darum, das menschliche Genom zu verändern. Sehen Sie diese Risiken in der Biohacking-Technologie, in dem Ansatz?
Naja, nicht wirklich. Also es gab zwar immer mal wieder ein paar Meldungen, dass Leute sowas machen wollen, aber wirklich funktionieren tut es nicht. Also davon sind wir noch wahrscheinlich Jahrzehnte entfernt, dass man das überhaupt machen kann. Ich meine, es gibt jetzt von großen Pharmakonzernen ein paar Therapien, wo Genome, also menschliche Zellen verändert werden, die dann wieder in den Körper eingesetzt werden als Krebstherapie. Das ist natürlich bahnbrechend. Aber das ist überhaupt nicht einfach. Und dass das irgendjemand selber hinbekommt, das so für sich selber zu Hause, das halte ich noch für ziemlich abwegig. Also dafür ist das noch alles viel zu aufwendig und zu teuer.
Aber ein Labor, was noch mehr Kapazitäten als Sie hat?
Zu Hause aufbauen? Ja, viel Spaß. Also da braucht man schon einiges an Geduld und Kleingeld. Also es wird, man muss aber auch sagen, es wird immer günstiger. Ne? Also vor 10 Jahren war das noch fast ganz außer Reichweite und da ging es dann los mit der Biohacking-Szene. Also 2008, 2009 kamen so die ersten Akteure ins Feld und die haben dann angefangen, so kleine Experimente zu machen und es wurde dann immer professioneller. Und mittlerweile geht das natürlich auch schon deutlich besser. Und das hat sich, wie gesagt, sehr schnell entwickelt. Und ja, ich denke, das wird sich in Zukunft noch viel tun. Also von daher lohnt sich das, sich damit zu beschäftigen.
Rüdiger Trojok macht das schon. Er ist der Leiter von BioKitchen, dem ersten öffentlich zugänglichen Biotech-Labor Deutschlands. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.